Schätzfrage. Mit wie vielen Jahren verlassen Studierende im Durchschnitt die Universität? Ich hätte gerne Zahlen für Deutschland im Jahr 2020.
In wie vielen Jahren verlassen? Vier
Mit
Jahre?
Wie vielen? Mit wie vielen? Also wie
26.
Alt ist man?
Ach so, so.
Ja, vielleicht.
4 Jahre.
Und das heißt, sie kommen dann nie wieder.
Nie wieder.
Na, es ist tatsächlich das Durchschnittsalter von ErstabsolventInnen.
Das sind
von allen Abschlüssen.
21.
Dann ist jünger, ja. 23.
Ach, ich glaube, das ist dann viel mehr Chiller drin an.
Ja, wahrscheinlich. Wenn
Stress. Nee, 21 ist viel zu jung, Alter. Das ist so das Minimum.
Ja, das ist wirklich das Minimum. Auch eine schöne Antwort, aber auf eine andere Frage.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Mit am Mikro sind diesmal
Philipp,
Alex,
Didi
und das Sofal. Heute sprechen wir über unsere Rechtfertigung gegenüber unseren Eltern. Ach nee, das wollte ich gar nicht sagen. Heute sprechen wir über, was unsere Eltern eigentlich von uns denken. Hey. Alex, wie nehmen deine Eltern deine aktuelle Lebenssituation wahr? Bist du in ihren Augen noch am Studieren oder übst du schon einen richtigen Beruf aus?
Nee, also von meinen Eltern her gibt's halt von der väterlichen Seite das traditionelle so, ja, ist eh eigentlich wenig Interesse vorhanden. Da geht das Gespräch eher in Richtung Tagespolitik und ob ich seine letzten Nachrichten über irgendwelche Comics gelesen habe. Und bei Mama ist es, die hat, das Einzige, was die sich gemerkt hat, ist, dass ich unterrichte. Und das ist die einzige Frage, die sie mich verlässlich jedes Mal, wenn wir telefonieren, fragen, ist, wie denn die Lehre war und ob ich noch Spaß habe am Lernen. Aber und jedes Mal, wenn
und
ich sage.
Jedes Mal sage ich nein.
Ja, jedes Mal sage ich nein, dann fragt sie mich, wieso, und dann sage ich, was stressig ist, dann sagt
Weil's
sie, aha.
Lehre ist.
Und dann sage ich, ja, wenn sie mich fragt, was ich gemacht habe, sagt sie, ja, ich habe was für die Forschung machen müssen. Und dann fragt sie mich auch ziemlich verlässlich jedes Mal, ah, und was machst du da eigentlich so? Und dann sage ich also, ja, keine, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen mache ich halt. Also ich gehe da gar nicht mehr auf das Thema ein, ehrlich gesagt.
Aber was sagst du konkret?
Literally das.
Oder was?
Einfach so, ich war irgendwelche Sachen halt. Okay. Ich muss halt, weil was soll ich, ohne Scheiß, was soll ich auf
Ach
die
so,
Frage?
Ach so, du sagst literally irgendwelche Sachen.
Ja.
Okay.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen. Ich habe gerade Computercode geschrieben.
Rechnersprache.
Das sagst du alles nicht?
Nee. Das führt zu mehr Fragen, als ich beantworten möchte.
Philipp, könnte deine Mama ihren Freundinnen und Freunden erklären, was du machst?
Ich frage es ja, auf welcher Ebene. Ich glaube schon, dass sie, ich glaube schon, dass sie weiß, dass ich Doktorat mache. Und sie weiß auch, dass es im Bereich Wirtschaft ist. Und ich glaube, sie weiß auch, dass es so um Führungskräfte geht und so cognition Denksachen.
Wow. Mhm.
Bis dahin, glaube ich, ist sie dabei. Ob das jetzt, was das jetzt genau ist, das ändert sich ja auch zwischendurch. Mhm. Ich glaube, da bis dahin wäre sie mit dabei. Hallo Mama übrigens, hört auch schon mal zu.
Wie ist bei dir, Didi?
Ja, ich glaube, worauf man sich gut beziehen kann, ist Doktorat, weil das ist einfach in der Gesellschaft so gut verankert. Damit können Leute was anfangen und darauf kommt es dann auch meistens so, wo meine Eltern, glaube ich, gut anknüpfen können. Sie glauben dann halt eher, okay, man schreibt eine Monografie, man schreibt irgendwie ein Buch. Und das habe ich, glaube ich, einmal klar gemacht, dass wir halt so Artikel schreiben und dass das halt kein News-Artikel ist, sondern halt für andere Zeitungen.
Schau,
ja,
jeden
gedacht.
Tag in Standard und nichts steht von dir drinnen.
Immer nur im User-Forum.
Ja, die Enttäuschung ist groß, das ist wahr. Genau, also daran kann man gut anknüpfen. Also und sonst auch die Lehre, finde ich, das war auch prägnant, genau weil Alex das gemeint hat. So bei Verwandten auch, war dann voll die Überraschung, was du stehst da in einem Lehrraum. Und weil das kann man gut verstehen, irgendwie so angreifbar.
Du?
Alle anderen, okay, aber du?
Für das zahlen wir Steuern, aber du in einem
ja, Seminar genau, die steht. Brücke schlage ich nie auf die Steuern kommen. genau, aber weiter in die Tiefe, das mal sollten, ja.
Aber wie hast du das erklärt mit dem Artikel?
Mit dem Artikel?
Mhm.
Ja, da gibt es andere Zeitungen.
Sau teure Zeitungen, die keiner kauft.
Ja, genau. Du musst zahlen dass du da drin publiziert wärst und damit dir dann Voss keiner sieht.
Und wenn du dein eigenes Ding lesen willst, musst du nur mal 40 Euro zahlen.
Ja, genau. Wenn ich näher mal auf der Uni bin und ich will das Ding lesen, dann muss ich dafür zahlen.
Na, aber hat jemand anders von euch das versucht zu erklären, was eigentlich das Ziel vom Doktorat ist? Also forschungstechnisch.
Ich glaube, da renne ich dann häufig auch so ein bisschen in die Problematik, dass es irgendwie schwer zu vermitteln ist, warum man für Management und BWL Forschung macht.
Okay, also da ist es schon next level, finde ich, dass man da drüber redet.
Mega witzig, weil ich habe zum Beispiel im Winter einen PhD getroffen, der, ich glaube, in Physics oder so Biology in die USA den PhD macht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache auch PhD halt, ich habe gesagt, BWL einfach, um mal breit zu bleiben. Und seine erste Reaktion war so, weißt du, echt, da kann man PhD machen.
Ja, ja, eben, das würde ich auch sagen.
Ja, voll, also.
Ja.
Aber es hat mich ja gewundert, weil es eben aus der Sparte kommt, jemand, der selbst PhD macht und so weiter. Und dann ist ja der Sprung noch einmal zu unseren Eltern, wenn sie jetzt nicht aus der Akademie kommen, ja riesig. Also
ich finde, es ist einfacher, wenn man, also vor allem bei Eltern, die jetzt nicht in BWL promoviert haben, mache ich halt, muss ich meine Eltern sein, aber selbst wenn es jetzt irgendwie Freunde von Eltern sind, die fragen, was ich mache, sage ich einfach, ich mache VWL.
Das ist leichter zu verstehen.
Ja, klar, wenn man dann, also irgendwelche Leute, die halt sagt, die Volkswirtschaft anschauen und dazu halt forschen, das ist leichter zu verstehen und das taucht halt immer mal auf in den Nachrichten, irgendwie Ökonom XY erklärt zur Inflation irgendwas, da kann man schnell mal, sowas macht er, wie jetzt, wenn ich sage, ich mach irgendwas zu Innovationsforschung, aber nicht Innovation, wie du denkst, sondern
sondern auf die böse Art. Aber nicht so, wie du denkst. Conversation over, ich hole mir ein Bier.
Und weg bin ich.
Wow. Aber bei mir ist
er sagt dann aha und ich sage nee und drehe mich um.
Also wenn ich VWL sagen würde, dann könnten sie weniger in meinem Umkreis weniger damit anfangen, als ich. Ich fange immer an mit Innovation, Unternehmensgründung, halt so tangible.
Ja, aber wenn du Startups einhaust, dann funktioniert das eh schon, oder?
Ja, genau, dann haben alle so eine Vorstellung. Und dann geht es aber darum, also ich finde, dann, dann, wenn man jetzt wieder das Fass wieder aufmacht, eine andere Frage wäre, was weiß man denn alles als Doktorand der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften?
Was weiß man alles? Mhm. Du weißt schon, dass die Folge eine halbe Stunde gehen soll.
Das heißt, wir müssen uns füllen, ne?
Ja, genau. Wir können jetzt schweigen.
Ich glaube, was bei mir einfach auch, also ich erkläre eher so, ich mache einen Doktor der Wirtschaft und dann so, aha, okay, interessant. Und dann gehe ich auf die spezifischen Beispiele ein, die ich mache. Und dann aber kommt so eine Woche später, ja, du machst doch einen Doktor in der Wirtschaft. Kannst du mir nochmal das und das und das erklären?
Ich brauche eine Versicherung.
Also ungefähr.
Ich brauche neue Eltern, oder? Warum sind eure so interessiert an dem, was ihr macht?
Nein, das war jetzt besonders. Naja,
deine fragt doch auch immer.
Die fragt mich jedes Mal dieselbe, wie war Lehre? Punkt, das war's.
Na, ich hab's geschafft, die Konversation komplett zum Shiften. Also bei uns geht's ums Wetter, ja, großteils.
Also was meine Eltern mich einfach häufig fragen, ist, wie es mir damit geht. Ich glaube, das ist eigentlich auch interessanter zu besprechen, wie es mir damit geht, als was ich jetzt da konkret mache. Ich habe mein Paper reframed, interessiert ja eigentlich keinen. Aber das ist jetzt gerade eine stressige oder weniger stressige Phase ist. Das ist für meine Eltern auch besser begreifbar, dann reden wir darüber.
Bist du da dann ehrlich auch?
Ja, klar. Okay. Also, ihr kennt mich ja schon. Wie es mir geht, weiß jeder immer.
Ah ja, true.
Also, ich bin da tatsächlich ein bisschen bedeckter. Meine Mama hat halt heute nochmal angerufen und gefragt, so, ja, aber also, wenn du eine Stunde Mittagspause machst, dann musst du ja auch eine Stunde später nach Hause gehen. Warum machst du denn so lange Mittagspause? Meine Mama, ich gehe und komme, wann ich will. Ich arbeite eh 50 Stunden die Woche so, und werde für 30 bezahlt. Und, ah ja, genau, stimmt. Warum machst du das noch?
Ich glaube, das ist. Ich glaube, ohne Scheiß, das ist bei mir teilweise der Grund, warum ich ungern drüber rede, weil wenn man solche Fragen stellt, ne, dann löst das in mir echt die Frage aus, what the fuck mache ich eigentlich? Mhm. Wenn man das Ganze rum, wenn die fragen, so, was machst du eigentlich? Ja, ich mache Forschung. Und warum bist du so lange in der Arbeit? Ja, weiß ich nicht, weil man so viel arbeitet. Wie viel bist du nicht für 30 Stunden bezahlt? Ja, eigentlich schon. Wie viel arbeitest du? Ja, so und so viel. Und was hast du dann gelernt? Eigentlich weiß ich es nicht so ganz. Und was kommt dabei raus? Ja, irgendwie so ein Artikel vielleicht. Und immer bin ich in dem Punkt, wo ich echt selber nicht mehr weiß, what the fuck mache ich eigentlich und warum mache ich das?
Nein, definitiv morgen kündigen. Also, ist der einzige
Weg. Das sind halt oft.
Wir haben Kündigungsformular auf unserer Website hochgeladen für alle als Download, falls ihr morgen kündigen wollt nach dieser Folge.
Das ist ein starkes Zeichen.
Einfach euren Namen eintragen und dann.
Aber wenn du sagst, ich finde dazu die Eltern kann man sehr ehrlich sein, ist eine schöne Frage, wenn das kommt oder wie es dann geht. Und ja. Eben darüber kann man gut reden, weil egal was man tut, man kann drüber reden, wie es einem damit geht, ja.
Aber dann beobachte ich so ein bisschen so eine Genese. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber am Anfang waren die Fragen bei meinen Eltern noch so, ja, wie viele Seiten hast du schon geschrieben? Sehr konkret.
Da kriege ich auch schon wieder Panikzustände.
Wirklich. Dann habe ich halt angefangen zu erklären, dass es nicht, bei mir geht es ja um ein Buch, offiziell, aber inoffiziell geht es um diesen Artikel. Dann musste ich anfangen zu erklären, was ist ein Artikel, wie funktioniert eigentlich dieser wissenschaftliche Prozess. Und dann war es halt so, okay, gut, irgendwie ist das zu viel, wir switchen jetzt die Frage, wie geht's dir?
Ja, aber ich finde das ja eigentlich mega gut, oder? Ich meine, ich glaube, da steht schon das Interesse dahinter zu verstehen, was quasi den Progress ausmachen würde. Mhm. Und dadurch, dass das so fuzzy ist, geht man dann dazu über zu fragen, wie es einem geht. Und das ist eigentlich auch eine schöne Entwicklung, oder? Mhm. Und auch da, ich werde meistens immer gefragt, kommst du voran mit der Forschung?
Ja, das stimmt. Die Entwicklung finde ich auch schön. Ich glaube, es ist halt nur so ein bisschen, bei meinen Eltern zumindest, Akzeptanz und Vertrauen, dass ich weiß, was ich mache und sie aber nicht wissen, was ich mache im Detail.
Ah, das ist, ja. Das ist ein schöner Punkt. Aber da habe ich zum Beispiel meinem Vater eine große Veränderung bei meinem Vater hat sich da irgendwas entwickelt, bin ich froh, der hört den Podcast nicht, er schon das Gefühl hatte, dass ich jetzt mal mit meinem BWL-Studium was machen muss und jetzt mal richtig arbeiten muss und so. Und über meinen Bruder, der Entwickler ist und vom 40-Stunden-Job auf einen 30-Stunden-Job gewechselt ist und sagt, ich möchte eigentlich aber auch lieber einen Garten haben und Sachen bauen und so und nicht nur entwickeln oder programmieren. Und darüber hat es bei meinem Vater irgendwann so ein Akzeptanzpunkt gekommen, dass unsere Generation einfach ein bisschen anders ist und es einfach alles länger dauert und wir auch nicht mehr so diese Nachkriegswehen so spüren, wie er das von seinen Eltern mitbekommen hat, dass wir jetzt unbedingt ein Haus bauen müssen, sondern dass es bei uns einfach nochmal ein anderer Lebensentwurf ist, der nicht so von so Verlustängsten geprägt ist, wie er das in seiner Entwicklung gespürt hat. Und damit bin ich eigentlich recht happy. Da freue ich mich eigentlich drüber.
Es ist lustig, dass du von Verlustängsten redest, also dass da die Perspektive wirklich im ersten Moment bei manchen Eltern zumindest, bei meinen auch.
Hoffentlich wird was aus dem Kind.
Du verzichtest gerade auf was. Du verzichtest gerade auf einen Job, einen richtigen und auf richtiges Gehalt und sowas, sondern du investierst nochmal weiter in deine Bildung, um dann halt später mehr zu verdienen. Und für mich ist das ja gar nicht, sondern für mich ist diese Phase einfach, ich kann es mir gerade leisten, dass ich nochmal forschen kann.
Aber das Framing gefällt mir auch nicht, weil wir verdienen überdurchschnittlich im Landesvergleich. Ne? Also wenn man diese 3 Jahre abgeschlossen hat, verdienen wir mehr als der Median in Österreich. Also es ist jetzt auch nicht so, als würden wir am kompletten Hungertuch nagen. Wir gehen einem normalen Job nach, der nicht so gut bezahlt ist wie andere mit der gleichen Ausbildung, aber der immer noch okay bezahlt ist.
Ja, das vor allem, wenn man das auf 40 Stunden hochrechnen wird.
Wenn man das auf 40 Stunden rechnen wird, genau.
Wäre das gut.
Ich finde auch so ein wichtiger Punkt, weil manche tun echt so, als wenn das, also manche PhDs tun ja so, als wenn das jetzt furchtbar wäre. Ich glaube, es kommt stark darauf an, von wo man kommt.
Genau, also ich meine, es gibt natürlich auch PhD-Settings, wo das nicht so ist, wo das Funding immer ein bisschen mehr werden muss. Natürlich.
Deutschland aber, vor allem hört sich das echt prekär an.
Ja, nein, jetzt WU-Kontext halt ist wirklich der Rahmen, wo das funktioniert.
Also im Vergleich zu anderen PhDs eh, aber ich finde schon, dass es einen Unterschied gegeben hätte, wäre ich in der Privatwirtschaft geblieben, hätte ich jetzt in diesen 3 Jahren, hätte ich sicherlich schon die nächste Gehaltserhöhung gehabt.
Ja, ja.
Und hätte mich noch weiterentwickelt. So. Und da verzichte ich jetzt gerade drauf.
Ja, aber auch jetzt noch die Kommunikation mit den Eltern, framed es schon so, dass es einfach mein Job ist. Und hab da, glaube ich, auch Akzeptanz dafür bekommen. Ich glaube, die wissen schon, dass es jetzt nicht so super viel ist, aber sie wissen auch, dass ich eher jemand bin, der sparsam lebt. Mhm. Und dann passt es auch. Also ich habe jetzt noch nie Ängste bekommen, dass es jetzt finanziell bei mir nicht passt.
Nein.
Doch, das stimmt nicht. Auch mein Vater stellt mir, mit dem Geld kommst du eh hin. Und dann sage ich 5-mal ja. Und dann irgendwann kommt die Frage auch nicht mehr, weil er auch dann checkt, das passt dann.
Also so ist es bei mir auch nicht, dass ich irgendwie sage, okay, ich kratze jetzt am Limit wegen des Geldes oder so. Es geht nur darum, man hätte mehr bekommen können in der freien Wirtschaft.
Ja. Ich finde das interessant, ehrlich gesagt, weil es, also meine Eltern haben anscheinend im Vergleich zu euren Eltern echt null Tau. Also nicht mal irgendeine Ahnung, weil ich glaube, die kämen gar nicht auf die Idee, mich zu fragen, wie es gehaltstechnisch oder wie es mit dem Geld geht, weil die würden, glaube ich, die verstehen nicht mal, dass das überhaupt ein Thema ist, dass man im PhD weniger verdient. Ich glaube, in deren Köpfen ist das halt, ich bin unter Anführungszeichen Professor an der Uni und unterrichte und das ist ein vollwertiger Job und nebenbei schreibe ich halt irgendwas, wo ich dann nachher einen Titel, sie glauben, vorgestellt bekomme. Also sie können, glaube ich, nicht mehr damit was anfangen, was das bedeutet, dass ich ein PhD mache. Also bei mir ist das wirklich, da gibt es nicht mal einen Anknüpfungspunkt, da gibt es nicht mal irgendwelche, ja, also das ist so fern von dem, was sie jemals, beide haben keinen Universitätsabschluss. Das heißt, es ist wirklich so fern von denen überhaupt, die haben noch nicht mal was mit einem Universitätsabschluss wirklich anfangen können und wissen können, was das überhaupt bedeutet. Wenn man einen Bachelor hat, dann wussten die schon nicht, okay, was ist jetzt ein Master und warum mache ich den jetzt nach? Und dann auch noch, also beim PhD hört es komplett auf. Also da haben sie echt keine Ahnung mehr, was jetzt eigentlich abgeht und warum ich dann unterrichte. Und aha, okay, er ist anscheinend quote-unquote Professor, passt schon.
Mhm. Aber ja. Ich glaube, für uns ist der Prozess ja schon fuzzy. Also was wir eigentlich machen und wie eigentlich so unsere Weiterentwicklung ist und das dann halt noch den Eltern zu vermitteln, die ja nicht mal drinstecken, das ist dann einfach nochmal Next Level.
Bei mir ist zum Beispiel eher so wie bei Alex, glaube ich auch, und auch aus dem Framing heraus, dass sie das Vertrauen haben, dass ich schon weiß, was ich tue, aber nie so, wie du es jetzt formuliert hast, mit diesem Verzicht gegenüber einem anderen Job, das wäre bei mir auch nie aufgekommen, glaube ich. Mhm. Also, ja, weil es einfach zu wenig Vergleichspunkte gibt, glaube ich, auch, also so ganz konkret zu ihrem Lebenslauf. Mhm. Und wenn das so ein ganz anderer Lebensentwurf ist, so wie es Philipp Öpsel genannt hat, dann, ja, oder wenn das Vertrauen grundsätzlich da ist, dann gibt es wenig so, ja, Kritik ist das falsche Wort, aber ja, so Anknüpfungspunkte halt auch, logischerweise.
Also ich glaube, am Anfang war es bei mir schon so, dass es sehr eine starke Trennung gibt zwischen Ausbildung oder Bildung und Geld verdienen, Job. Und dadurch, dass ich mich jetzt für den PhD entschieden habe, ist es für sie, ich bin an der Uni geblieben, deswegen die Einstiegsfrage, bist du Student oder bist du beruflich aktiv, war eindeutig, ich bin Studentin. Und genau, das hat sich jetzt aber weiterentwickelt. Eben in dem Moment, wo er meine Visitenkarte gesehen hat und sich aufgehängt hat, hat mein Papa begriffen, okay, ist auch wirklich ein Beruf. Und dann die gleichen Anknüpfungspunkte mit Lehre, dass man da vorne steht und irgendwie Studierende. Aha, okay, dafür kriegst du also dein Geld. Aber fürs Forschen, dass man dafür auch eigentlich Geld bekommt, das war so eine Entwicklung, dass sich das dahin entwickelt. Ich meine, ich musste das ja auch verstehen, dass das eine Karriereoption ist.
Aber ist das nicht häufig auch eher so eine Kommunikationssache mit den Eltern, dass man, also ich erinnere mich dran, Sophie, dass du auch im Podcast schon mal öfter das auch so ein bisschen trennst, dass wir bezahlt werden für die Lehre und nicht für die Forschung. Mhm. Und wenn man auch seinen Eltern einfach erzählt, ich krieg Gehalt und das beinhaltet sowohl die Forschung als auch die Lehre, dann ist das Verständnis doch eigentlich auch sofort da, oder nicht?
Ja, mittlerweile ist es eh da. Mhm. Also, dass ich auch fürs Forschen, das ist natürlich auch für eine Gesellschaft einen Sinn hat, dass ich forsche.
Andere Folge.
Narrativ für mich selbst. Genau. Ich glaube, mittlerweile ist das eh anerkannt, dass wir alle gelernt haben, also meine ganze Familie gelernt hat, dass es auch ein Karriereweg ist, Akademia. Der aber damals ganz, ganz weit weg war.
Aber wir haben ja auch alle, also jetzt im Vergleich, das ist wieder diese Sache, wir sind hier 4 PhD-Studenten, die in ihrer eigenen PhD-Blase leben, die nochmal anders ist wie andere PhDs, weil ganz ehrlich, wir haben einen Job. Also der ist um nichts anders wie jetzt ein Job von einem Lehrer zum Beispiel oder nichts anderes wie jetzt ein Job von einer Administrationskraft. Also wir müssen vor allem noch dazu bei uns in unseren Kursen, wenn man dazu sagt, dass wir auch noch irgendwelche Projektpartner betreuen und akquirieren müssen. Wir sind wirklich das ist halt, es fühlt sich nicht nur so an, es ist ein Job, das ist gleichwertiger Job und der einzige Unterschied ist, wenn man eben, wenn man sich dann auf die Gehaltsdiskussion einlässt, dass man dann draufkommt, okay, man verdient ein bisschen weniger, als was man jetzt in einem normalen Job bekommt, plus man hat mehr Zeit für sich selber, sprich Forschung, um nebenbei eigentlich noch Sachen zu machen, wo dir kein Chef sagt, so, das muss jetzt erledigt werden. Aber ich frage mich dann auch, ob das bei anderen PhDs, die jetzt in wirklich nur so ein, wen hat mir da, die Lisa zum Beispiel, Lisa Kramer, die halt wirklich die 3 Jahre Vertrag an der Akademie der
Wissenschaften.
Akademie der Wissenschaften, genau. Die war halt wirklich, das war eine PhD-Studentin und sie hat geforscht und gelernt und das ist halt, weiß ich nicht, das ist dann wahrscheinlich wieder eine andere, ein anderes Gefühl, so, dass eher dann dem gleicht von wegen, oder dem entspricht der Auffassung von deinen Eltern vorher, so, die ist noch an der Uni, die lernt noch, wann ist sie denn endlich fertig, warum macht sie denn noch immer, sie hat doch schon Master, so, denke ich mal.
Okay, also was ich bisher so aufgefasst habe, ist, dass ihr euch mit euren Eltern vorwiegend darüber unterhaltet, wie es euch geht und wie es vorangeht. Geht ihr auch auf die inhaltliche Ebene?
Also wie gesagt, ich lasse das Thema eigentlich ziemlich außen vor. Also ich möchte auch nicht immer, ich bin eigentlich froh, wenn ich nicht drüber reden muss. Gibt's offen zu.
Ja, deine Eltern aber, dann auch.
Aber es ist,
ach, der Junge redet nicht drüber.
Das ist echt so eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. So, nicht nur die, also bei dir ist es beantwortet, mich interessiert, habt ihr überhaupt noch Lust, mit euren Eltern darüber zu reden?
Ja, ich sehe so, wenn jemand interessiert ist, rede ich gern drüber, aber mein Alter ist nicht interessiert. Aber so quasi, wenn sie was fragen, dann gebe ich eine ehrliche Antwort. Dann sage ich, ach, so richtig scheiße gerade, interessiert mich überhaupt nicht. Oder jetzt ist gerade geil, Konferenz eingereicht. Und jetzt ist cool, weil jetzt können wir vielleicht dort und da hinfahren und können es präsentieren, darauf freue ich mich, so eine Sachen. Aber dass ich jetzt anfange, über die Inhalte wirklich zu reden, ja, was die dann mal das programmiert und mal da verglichen, mal das Paper gelesen, und mal, boah, gedacht, scheiße, funktioniert wieder nicht. Weil ist nicht die Community dafür, würde ich jetzt so quasi sagen. Ich rede gern mit meinen Eltern über ganz andere Themen, das ist was Befreiendes. Und warum sollten wir zum Beispiel reden dann über die Forschung, das ist was Schönes.
Aber, also wissen deine Eltern grob, was deine Thematik ist? Also weil so wie ich dich kenne, ist zum Beispiel Neugierde eines deiner Forschungsthemen, ist ja schon etwas, das dich sehr interessiert.
Ja.
Und das ist ja auch außerhalb des PhD-Kontextes dann etwas, das dich ausmacht. Redest du darüber mit deinen Eltern?
Ja, ich rede genau über die Sachen, die mich interessieren, abseits davon. So quasi, weil ich nicht möchte, dass nur der PhD mir eigentlich ausmacht, ja. Mhm. Und quasi gerade das, was wir vorher besprochen haben, die Stunden sind ja über dem, was wir an Arbeitsmaß haben, weil es uns interessiert und so. Aber dann war es immer für mich in Person, war es immer wichtig, dass ich auch andere Interessen immer habe, abseits von dem, was der Hauptfokus ist. Und darüber rede ich lieber mit meinen Eltern als, ich rede einfach gern zum Beispiel drüber, wie geht's die Verwandten, so ganz anderen Gespräche und nicht über, warum ist das jetzt ein signifikantes Blick, oder warum rechnen wir das Modell? Also ich genieße eher diese anderen Gesprächssphären.
Das finde ich ein super Punkt, weil ich glaube, das ist, ob es bewusst oder unbewusst ist, ist bei mir auch der Fall. So, Eltern, wenn ich schon mit meinen Eltern rede, dann soll das auch eine Zeit sein, wo ich mir nicht an was denke, was mir sowieso die ganze Zeit Sorgen bereitet. Auch um auch wieder zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, so, ich zum gewissen Grad habe ich dann halt auch Angst vor den Fragen, die dann teilweise kommen würden, einfach nur weil sie nicht genau wissen, was sie machen und in dem Versuchen, ihnen zu erklären, was ich mache, automatisch kommen mir dann wieder Sorgen auf von meinem Forschungsprojekt und dann bin ich schon wieder in einer Spirale von ich bin schon wieder drinnen in der Forschung, in meinem Tagesjob, was mir sowieso Stress bedeutet. Bin da auch so, ich brauche auch so Sachen wie mit Freunden reden, wie mit Eltern reden. Da hat meine Forschung echt gar keinen Platz. Irgendwie. Das will ich nicht.
Ist schon krass, dass wir so extreme Gegenpositionen haben. Ich zum Beispiel, bei mir ist das, vielleicht sind meine Eltern mittlerweile genervt davon, dass ich das so oft anspreche. Aber ich lerne so viel und ich mache so viele Dinge, von, also auf Konferenzen fahren, auf Summer Schools fahren, zu Workshops reisen dürfen, Vorträge halten können, vor einer Klasse stehen auch, also jetzt nicht nur forschungsbezogen, sondern allgemein dieser Job, das ist so etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und ich merke halt, dass sie nicht ganz verstehen, was ich mache, und ich will sie unbedingt mitnehmen. Ich will ihnen halt zeigen, so hey, das mache ich, das ist cool, das habt ihr mir auch ermöglicht, dass ich da hinkomme, so, und deswegen will ich halt aktiv darüber reden. Bitte. Ich glaube, mittlerweile sind sie echt davon genervt, aber hören mir zu, weil sie mich lieb haben. Aber ja, das ist schon die konträre Gegenposition zu euch eigentlich.
Also das ist interessant, fand ich jetzt auch wieder einen interessanten Nugget, weil bei dir halt rauskommt, du willst denen halt zeigen, dass das, dass die dir das ermöglicht haben. Und bei mir ist halt eher so die Einstellung, auch wenn das ziemlich egoistisch klingt, aber kann ich so sagen, ich habe das Gefühl, das habe ich halt, habe ich mir erkämpft entgegen dem, was mir eigentlich aufgrund meiner meiner Vorzeichen, aufgrund meiner Eltern, mir eigentlich statistisch gesehen nicht hätte passieren können. Und ich habe dieses Gefühl nicht so, wow, danke, dass ihr mir das ermöglicht habt, sondern eher das Gefühl, boah, ich bin so durch vom ganzen Fighten und Kämpfen und Struggle, ich will jetzt nicht drüber reden. So ist eher so mein Thinking Process, wenn ich mit Eltern in Kontakt komme.
Bei mir ist so, dass meine Familie, also meine Geschwister noch mehr als meine Eltern, eher so eine erdende Funktion in meinem Leben hatten, haben und sehr vorsichtig sind, darin mich abzufeiern. Sag ich mal so, ich bin damals noch gearbeitet, da hatte ich so einen Firmenwagen, dicker BMW, und kam dann damit angefahren, wollte ihn vor dem Haus parken und bin dann weggeschickt worden, weil das ja nicht sein kann, dass ich da den Platz markiere und jetzt auch nicht hier so angeben muss mit der hässlichen Karre. Und so ähnlich ist es beim PhD halt auch so. Ich glaube, die sind schon alle irgendwie stolz, aber passen schon auch gut auf, dass ich da jetzt nicht zu hoch fliege und da jetzt den Obermarkt heraushängen lasse. Und ich muss dann wieder mit meinen Geschwistern über irgendwelche, keine Ahnung, hier Gemüsefrikadellen streiten oder so, wer jetzt wie viele kriegt. Und man fällt dann wieder ganz schnell in diese eher alten Sachen zurück. Was mir gut tut, was wichtig ist. Also auch nochmal eine andere Perspektive, dass es mir eben da nicht darum geht, da irgendwie als geiler Zampano rüberzukommen. Und weil ich auch weiß, dass wenn ich es tun würde, kriege ich so eine Watschen, dass dann auch schon wieder sich dann auch schon wieder schnell erledigt hat.
Ja. Ja, ich würde es bei mir eher vergleichen, ist mir dann eingefallen, als du das gesagt hast, Alex, vergleichen mit zum Beispiel WhatsApp oder halt ein Smartphone. Keine Ahnung, ich habe meinen Eltern jetzt vor 5 Jahren, glaube ich, ihr erstes Smartphone gegeben und meine Mama hat noch nie einen Laptop besessen oder noch nie eine E-Mail-Adresse gehabt.
Das gegeben hat jetzt gemacht. Ein bisschen herablassend fast geklingt, so gegeben, so als eben das Kind gibt den Eltern, also die Eltern geben, das war jetzt so, ja.
Ja, aber dann waren meine Eltern auch sehr viel herablassend zu mir. Sie haben mir auch sehr viel gegeben. Also wir sind in unserer Familie einfach herablassend.
Na, das war jetzt so, du hast so gesagt, ja, jetzt habe ich ihnen das gegeben. So.
Ja.
Das Smartphone, die ja.
Wir haben zusammen genau umgedreht, ein Smartphone eingerichtet.
Ja.
Und das ist so, die Welt des Internets ist jetzt für die so, wow, krass, okay, cool. Und da wollte ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Und das hier, was wir gerade machen, ist für mich auch eine komplette neue Welt. So, keine Ahnung.
Okay, ja, aber gibt es noch eine Abschlussfrage vielleicht? Weil wir
nein.
Nein?
Ihr habt jetzt meine Laune verdorben.
Ach, Quatsch. Ach, komm schon.
Ich bin schon stolz, dass ich eine Intro-Frage hatte. Was ist denn jetzt eine Abschlussfrage?
Was war die beste, dann stelle ich die, was war die beste Frage, die ihr von euren Eltern bekommen habt im Laufe eures PhDs, am besten zu eurem PhD?
Was war die beste Frage?
Das könnt ihr so interpretieren, wie ihr wollt.
Dafür muss ich mal besseres Gedächtnis zulegen.
Ich interpretiere es als eine Frage, auf die man Banane antworten kann.
Okay, okay.
Ich freue mich über die Frage, wie es mir geht und wie es vorangeht. Also okay. Mit einem ernsten Interesse ist mir das eigentlich die absolut liebste Frage. Das finde ich die beste. Doch, ich glaube, einmal, ich habe meiner Mutter mal einmal, ich weiß nicht, ob es war sicher nicht auf Nachfrage, ich habe ihr das aufgedrückt, aber wir waren mal, ich habe mal eine Online-Konferenz bei ihr zu Hause gemacht und wir haben uns dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde hingesetzt und ich habe ihr die Präsentation auf Deutsch gehalten, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, worum es eigentlich geht. Und sie hat ein paar interessierte Fragen gestellt und das fand ich eine schöne Sache. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das jetzt noch nachkapitulieren könnte, was wir da besprochen haben, aber das war eigentlich ganz nett. Aber muss jetzt auch nicht sein, also war jetzt nicht so wichtig, finde ich, dass meine Eltern jetzt total genau wissen, was ich da eigentlich mache.
Meine war, als meine Mama mich gefragt hat, welche Standardausgabe sie denn kaufen muss, damit sie den Artikel lesen können, den wir geschrieben haben.
Und dann war der online.
Und dann war das halt quasi, hat ihr nur ein Freund von ihr gesagt, dass wir irgendwo auf einem Standardbeitrag vorkommen und dann ist sie rausgelaufen und hat sich da eine Standardzeitung gekauft und war ganz verwirrt, warum wir da nicht so ein Coverartikel
haben. Warum wir nicht ein Bild vorne drauf haben, oberkörperfrei.
Ich glaube, bei mir ist auch eher so, dass ich meinen Eltern das alles aufdrücke als das. Also sie fragen mich schon, wie es mir geht und all sowas. Aber mittlerweile drücke ich ihnen mehr auf, als dass sie fragen.
Aber ganz ehrlich, stellt euch mal bitte das Horrorszenario andersrum vor. Euer Vater oder eure Mutter ist Distinguished Prof und fragt die ganze Zeit, wie der Publication Process vorgeht und ob man das Paper nicht doch vielleicht nochmal umframen soll und ob das ja eine Community ist, die actually in Decline ist und ob man wirklich in die Community da rein soll und der ist sowieso ein Riesenarsch. Also ich glaube, das wäre für mich das viel größere Horrorszenario.
Das Horrorszenario wäre, dass mein Vater mir aufdrückt, was er die ganze Zeit auf der Arbeit gemacht hat und welche chemischen Rezepte er jetzt geschrieben hat und auf welcher Konferenz er das vorträgt.
Nee, das war, ich finde auch, was Phil, also es kam, du hast irgendwie echt so ein in deinem Feld noch dazu, der sich dann anguckt, was du geschrieben hast und dann so.
Also dann hast du selber Probleme, glaube ich.
Ich sehe die Research Gap nicht.
Das, ja. Das hört man aber nicht oft, oder? Dass Abkömmlinge den gleichen wissenschaftlichen Weg gehen?
Ich glaube, das fällt sicher nicht, aber dass Leute, Kinder von Akademikern wieder Akademiker werden, das habe ich schon ein, zwei Mal gehört.
Halt Feldwechsel schon, oder wenigstens nicht die gleiche Community.
Der Punish Burana, der ist in Eltern auch beide Profs, aber in anderen Feldern.
Okay.
Punish.
Ich kündige jetzt Ankündigung, Auflösung, Schätzfrage, aber vorher noch das wichtigste Segment der Folge.
Genau, es kommt diesmal wieder eine Werbung von mir, vorgetragen, frei, nicht vorgelernt, nicht vorgeschrieben, das ist alles improvisiert. Und zwar haben wir die Folge heute gebracht von Depot, dem IKEA für die und den modernen Berufserben der Instagram-Generation. Ihr braucht ein paar Trockenblumen fürs Wohnzimmer, die Mama damals zwischen Brockhaus-Seiten selber gepresst hat. Kein Problem. Für ein halbes Monatsgehalt bekommt ihr ein Bündel Äste und Unkraut aus dem Augarten nebenan. Die Vase dafür fehlt euch dazu? Auch kein Problem. Warum die gesamte Wohnzimmergarnitur bei IKEA holen, wenn ihr zum selben Preis die schicke Designer-Malfi-Flasche haben könnt, die zufällig in Pamela Reifs letzter Insta-Story zu sehen war? Du findest leider nicht den Einrichtungsgegenstand, den du suchst, weil wir unseren Shop nicht nach Zimmern, sondern nach im modernen Design ausgedrückten Gemütszuständen anordnen. Scheint, als ob du zu arm wärst, um Stil haben zu dürfen. Aber genug von mir. Dieter, wenn du 5.000 Euro gewinnen würdest, welchen Artikel von Depot würdest du dir sofort holen und warum ist es Potpourri?
Wenn man es essen kann, oder?
Genau, diese bunten, gut riechenden Zuckerl, die immer im Klo stehen. Jo, genau, danke dafür und wie immer bekommen unsere treuen Zuhörer mit dem Gutscheincode DeskReject eine Duftkerze zum Preis von 2 bei Depot. Und das war das Werbesegment.
Sehr gut. Ich war noch nie in Depot drin, aber ich
möchte jetzt hingehen.
Wurdest du genötigt, da einkaufen?
Nein, es ist einfach Alarmglocken läuten schon, wenn Margarita einkaufen war und bei uns im Westbahnhof ist ein Depot. Und ich habe jedes Mal schon Herzrasen, wenn die mit einer Depot-Tasche rauskommen.
Aber du lachst, ich habe mir wirklich mal hier an der WU gibt es so Fahne und so, die vor unserem Gebäude wachsen. Da habe ich mir mal ein paar abgeschnitten.
Ja, kenn ich auch jemanden.
Die sind schön dekorativ und die kosten 20 Euro beim Depot.
Ja, wir haben uns wir sind rausgefahren zu so einem See draußen in Wien, haben uns Pampasgras geholt, wo du echt für die Menge, die wir hatten, da hätten wir, glaube ich, einen Monat lang von leben können, wenn wir das verkauft hätten bei Depot.
Vor dem Depot einfach.
Ja, habe ich gesagt. So wie wäre es, wenn wir einfach vor dem Depot so einen scheiß Stand aufmachen und dann einfach trockenes Zeug verkaufen, wenn es stinkreich. Ja. Um 1 Euro weniger.
Das nennen wir Disruption.
Ja. So.
Stark.
Das war mein Rant.
Okay. Mit wie vielen Jahren verlässt man im Durchschnitt die Universität Deutschland 2020?
Ich glaube, 23 war schon viel zu niedrig.
Es ist tatsächlich 23,6 Jahre.
Boah. Sag ich ja, zu niedrig.
Und ich hatte die Statistik rausgesucht, weil ich es dann doch ernüchternd finde, dass viele Leute mit 23
zu lang brauchen.
Dann schon einfach wieder weg sind. Da war man doch noch gar nicht da an der Uni gefühlt.
Ich war.
Aber
wo ist der Erstabschluss? Wie viel jetzt bräuchte man ja, noch die Zahl, wie viele Leute im Bachelor noch
ja, Master? Genau, wie wird also, da gedacht, auf den, eigentlich auf den letzten Abschluss, beziehungsweise 26?
Genau, also die Zahl ist geschuldet dem Bologna-Prozess, also dass man dadurch halt so den Bachelor-Abschluss als Erstabschluss
als Abschluss wertet.
Wertet, genau. Und in 2003 zum Beispiel war das Durchschnittsalter noch bei 27,9.
Ja, das kehrt sich.
Das ist jetzt das macht sich gut an. Das ja. sind die gute alte Generation. 10 Jahre studieren für den Magister. Ja. Für den Magister Gucci.
Aber danach kannst du noch aufs Klingelschild schreiben.
Oh ja, das ist natürlich der Moment, auf den fiebert man hin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Gebt auch mal eine Bewerbung ab.
Bewerbung weiß ich nicht. Also Bewertung wäre cool. Ja.
Eine Bewertung, Bewerbung ist auch gut. Es wäre gut, wenn wir einfach so standing by einige Leute hätten, die können Leute rausschmeißen bei uns aus dem Team.
Am besten jemanden, der schneiden kann, weil wir sind komplett abhängig von Alex.
Daher bitte schickt uns Bewerbung.
Wir eigentlich rausschmeißen. Und nur für das Werbesegment dann wieder einladen.
Genau.
Also gebt auch mal eine Bewertung ab, das geht inzwischen auch auf Spotify. Oh, wow. Für jede Bewertung gibt es von Sophie eine selbstdesignte Grußkarte.
Die sind schön.
Ja.
Intro, Outro und Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch vom Creative Prism. Und dieser Podcast wird produziert mit großzügiger Mithilfe des WU-TV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt. An dieser Stelle dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss deines Doktorats, Dominik Loske. Schaut auch an dich, der uns auf Twitter markiert hat, dass wir in deiner, wie heißt das, Dissertation, Defensio.
Ich bin mir nicht sicher, ob es Defensio war. Er hat gemeint, er hat es vorgestellt in seinem Doktoral Kolloquium. Aber auf vielleicht habe ich das falsch verstanden. Aber auf jeden Fall hat er uns erwähnt. Das
thank
ist sehr lieb.
You for the mentioning. Und deswegen senken wir dich jetzt auch mit Mensen. Ich kann nicht mehr, Leute.
Gut. Sehr gut. Und das sind die besten Schlussworte für jeden. Ich kann auch nicht mehr.
Sehr gut, Leute.
Besten Schlussworte
okay,
von jedem PhD. Papa. Ich kann nicht mehr.
Servus.
Ciao, ciao.
Ciao. Leute, also keine Ahnung, ob es jetzt eine 1A
ist doch scheißegal. Ich meine ganz ehrlich, wie viel Geld haben wir hierfür bis jetzt bekommen?
Also, ich kann davon eigentlich ganz gut leben.
Ganz ehrlich, es würde mich wirklich glücklich machen, Alex.
Okay, passt.